Mitstreiter Archippus und an die Gemeinde, die sich in deinem Haus versammelt. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Immer wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott, denn ich höre ja von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und deiner Liebe zu allen Heiligen. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir zunimmt und du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Es hat mir viel Freude und Trost gebracht, Bruder, dass durch dich und deine Liebe die Heiligen ermutigt worden sind. Nun könnte ich dir als Apostel von Christus befehlen, was sich eigentlich von selbst versteht. Doch um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur, ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt für Jesus Christus im Gefängnis sitzt. Ich bitte dich für meinen geistlichen Sohn Onesimus, der hier durch mich zum Glauben gefunden hat. Er war ein Nichtsnutz, als er noch bei dir war. Doch jetzt ist er für uns beide ein wirklich brauchbarer Mitstreiter, ein rechter Onesimus geworden. Ich schicke ihn zu dir zurück und damit mein eigenes Herz. Eigentlich wollte ich ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient, jedenfalls solange ich für die gute Botschaft im Gefängnis bin. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, denn du solltest dich nicht gezwungen fühlen, mir Gutes zu erweisen. Vielleicht ist er nur deshalb eine Zeit lang von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer zurückbekommst, jetzt aber nicht mehr als einen Sklaven, sondern vielmehr als das, als einen lieben Bruder. Das ist er besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, als Mensch und als Christ. Wenn du mich nun als Freund betrachtest, dann nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldet, dann stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe das hier mit meiner eigenen Hand. Ich werde es dir erstatten. Natürlich brauche ich dir nicht zu sagen, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich Nutznießer deiner Liebe zum Herrn sein. Mach mir doch diese Freude, Christus zuliebe. Im Vertrauen auf deine Einwilligung und in der Zuversicht, dass du noch mehr tust, als ich erbitte, schreibe ich dir diesen Brief. Halte bitte ein Gästezimmer für mich bereit, denn ich hoffe, dass Gott eure Gebete erhört und mich bald zu euch zurückkehren lassen wird. Epaphras, der mit mir für Christus im Gefängnis sitzt, lässt dich grüßen. Ebenso Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch.
Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ja, wir haben gerade ein komplettes Buch der Bibel gehört. Das ist der Philemonbrief. Wir haben gedacht, wir lesen ihn einfach mal ganz vor. Und genau, wir starten in die Predigtreihe, neue Predigtreihe, kürzester Brief im Neuen Testament, 335 Worte im Griechischen. Kurznachricht an einen Freund. Zwei Predigten, selber Text, unterschiedliche Schwerpunkte. Bei mir geht es heute um drei zentrale Personen und wie Jesus sie verändert hat. Und nächste Woche geht es dann eher um Fragen nach Freiheit und Sklaverei, die ja auch im Text offensichtlich sind. Ich möchte mit ein paar anderen Worten aus der Bibel starten. Und zwar lese ich euch was vor aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Hört mal gut zu. Moment, da sind wir. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das sagt die Bibel über sich selbst und das glauben wir. Und weil wir das glauben, bitte ich euch heute, geht doch mal mit der Erwartung an diesen Brief, an die Predigt heute heran. Wo unterrichtet mich das in der Wahrheit? Wo deckt das Schuld bei mir auf? Wo bringt es mich auf den richtigen Weg? Wo erzieht es mich zu einem Leben nach Gottes Willen? Also wo unterrichtet mich das in der Wahrheit? Deckt Schuld auf, bringt mich auf den richtigen Weg und erzieht es mich zu einem Leben nach Gottes Willen. Falls ihr euch über meine Stimme wundert, ich bin ein bisschen erkältet, aber nur hier hinten drin. Vielleicht muss ich auch gleich mal husten. ihr kriegt das mit. Genau. Gut, wir haben als Gattung einen Brief vor uns. Die bestehen normalerweise aus einer Einleitung, einem Hauptteil und Schluss, so auch bei uns. Und der Ton des Briefes, das fällt hier bei uns auf, ist taktvoll geschrieben, wertschätzend. Paulus schreibt an einen Freund. Wir haben drei Personen, die sind heute im Fokus. Und ich fange mal an, Paulus kurz vorzustellen. Das ist Paulus. Genau. Paulus ist ein Christ zu der Zeit, Gemeindegründer, Theologe, Mentor, einer der bekanntesten Christen der damaligen Zeit, ist viel rumgekommen im Raum des Mittelmeers und hat viele Freunde an verschiedenen Orten. Dieser Brief ist an einen seiner Freunde, an Philemon, den er in der heutigen Türkei kennengelernt hat. Und er selbst sitzt im Gefängnis, weil er Christ ist und davon erzählt hat, dass er Christ ist und anderen von Jesus weitererzählt hat. Wahrscheinlich ist der Brief ungefähr 60 nach Christus geschrieben und wir befinden uns zur Zeit des Römischen Reichs und der Kaiser zu der Zeit heißt Nero. Wir haben dann seinen Freund Philemon, kurz den richtigen finden, das ist er. Vielleicht hat er so ausgesehen, vielleicht anders. Philemon ist Sklavenhalter gewesen. Für uns heute denken wir, das muss ja ein charakterlich bedenklicher Mann gewesen sein, Sklaven zu besitzen. Ich möchte aber mit reinnehmen in die Zeit damals. Sklaverei wird auch nächste Woche nochmal Thema sein, jetzt nur ein paar Infos zum richtigen Einordnen. Sklaverei war damals ganz anders als heute. Wenn wir an Sklaverei denken, dann denken wir vielleicht an die Schwarzen im Süden der USA oder an Sexsklaverei oder so weiter. Damals war es sehr vielfältig. Es gab verschiedene Gründe, Sklave zu werden. Zum Beispiel, man konnte Kriegsgefangener sein, sind viele Kriege zu der Zeit gewesen und musste dann Zwangsarbeit leisten. Oder durch Armut konnte man Sklave werden. Es gab damals nämlich kein Sozialsystem wie hier in Deutschland. Wenn man verarmt ist und keine Arbeit hatte, dann hatte man ein wirkliches Problem. Es gab keine Mindestsicherung und eine gesellschaftliche Lösung zu der Zeit war, man konnte sich selbst als Sklave verkaufen sozusagen. Man konnte sich in die Obhut von einem anderen geben, für den man dann gearbeitet hat, aber der Kost und Logis für einen gestellt hat und gibt seine Freiheit auf, um zu überleben, dem möglichen Hungertod zu entgehen. Sklaven heute sind auch irgendwie rechtlos oder so, haben wir das Gefühl. Damals, die hatten tatsächlich Rechte, die konnten Rechte einklagen, auch klagen gegen ihren Sklavenbesitzer, dass der sie vernünftig behandelt. Oder sie hatten auch die Möglichkeit, bei Freunden des Sklavenbesitzers mit denen zu reden und um Vermittlung und Hilfe zu bitten. Und vielleicht ist das das, was hier passiert, was Onesimus bei Paulus macht. In vielen Fällen war Sklaverei auch nur auf Zeit angelegt, also war kein lebenslängliches Schicksal. Sklaverei war zu der Zeit wirklich normal. Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, schätzt man, waren Sklaven. Das heißt, jeder kannte irgendwen auf jeden Fall. Fast jeder Vorsteher eines größeren Haushalts besaß Sklaven. Jetzt war Sklaverei zu der Zeit normal, aber aus christlicher Perspektive trotzdem nicht gut. Und die Aussage des Textes ist ja nicht, dass Sklaverei in Ordnung ist, sondern spricht in eine Zeit, in der sie Standard ist und bietet Lösungen für einen Einzelfall ein. Vielleicht stört euch, dass Paulus hier nicht den gesamtgroßen Entwurf macht, wie Sklaverei abzuschaffen ist. Das war nicht der Ziel dieses Briefes. Und ihr müsst euch auch in Erinnerung rufen, es gab super wenig Christen. Das war eine extreme Minderheit in der Zeit. Und für die war es dran, in ihren Situationen Einzellösungen zu finden. Und die kamen aus einem veränderten Verständnis, wer Menschen sind, was wert ist, was Würde ist. Und das ist heute hier der Fokus, dieser Einzelfall, ein Fall. Genau. Philemon war also wahrscheinlich Familienvater, größerer Haushalt, stand er vor, war Christ, Leiter einer Hausgemeinde und wahrscheinlich durch Paulus zum Glauben gekommen. Und dann haben wir noch Onesimus, der war Sklave und sein Name bedeutet der Nützliche. Allerdings beschreibt Paulus, dass er seinem Namen keine Ehre gemacht hat, sondern ein Nichtsnutz war. Schadete seinem Herrn irgendwie. Es gab Konflikte zwischen den beiden. Und er musste fliehen und kam dann auf irgendeine Weise zu Paulus, der ja ein ein Freund von Philemon war. Diese drei sind heute im Fokus und wie die Beziehung zu Jesus sie verändert hat. Zuerst sehen wir uns Paulus an, vom Verfolger zum Verfolgten und Versöhner. Dann sehen wir uns Philemon an, vom Herrn zum Bruder. Und dann sehen wir uns Onesimus an, vom Nichtsnutz zum Nützlichen. Also Paulus vom Verfolger zum Verfolgten und Versöhner. Paulus taucht in der Bibel zum ersten Mal auf, da ist er ein glühender Verfechter des Judentums. Heute würden wir sagen, er ist radikalisiert und fängt an, Christen als Anhänger einer Irrlehre zu verfolgen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte sehr eindrücklich und Paulus ist übereifrig darin und geht noch in eine andere Stadt, wo noch keiner vor ihm war und versucht, da Christen ins Gefängnis zu bringen. Und auf dieser Reise begegnet ihm Jesus. Und das ist so krass, dass er von seinem Reittier fällt. Es ist laut, es ist hell. Paulus wird blind, kann nichts mehr sehen und hat erlebt ein richtig krasses Erlebnis. Und Jesus spricht zu ihm auf eine Weise, die er hören kann und sagt, ich bin der, den du verfolgst. Und dieses Erlebnis erzählt Paulus ständig wieder und das wird für ihn echt ein krasser Moment in seinem Leben und es dreht sich alles vom Kopf auf die Füße. Von einem Verfolger bekommt er Vergebung von Jesus und von den anderen Christen und darf Christ sein mit anderen zusammen und wird dann sogar nützlicher Mitarbeiter von Jesus. Und Jesus sagt das nämlich auch zu einem anderen Christen und sagt, denn gerade ihn, Paulus, habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Also die Aufgabe, die Paulus mitbekommt, jetzt nachdem er kein Verfolger mehr ist, ist, anderen von Jesus zu erzählen. Und das ist der Grund, warum er im Gefängnis sitzt. Anderen Leuten gefällt das nicht, was er zu erzählen hat. Und das Christsein war damals keine geschützte Religion, sondern eine Irrlehre. Und Leute werfen ihn ins Gefängnis. Er hätte aufhören können zu predigen, aber das ist seine Berufung. Das ist seine Aufgabe von Jesus und so macht er weiter. Und so landet er im Gefängnis und er schreibt ja am Anfang, dass er für Jesus Christus im Gefängnis sitzt. Was hilft ihm, Paulus, diesen Weg zu gehen? Er weiß, dass Jesus selbst am Tag vor der Hinrichtung gefangen genommen wurde, verhört wurde, verurteilt wurde, gefoltert wurde und dann am Kreuz gestorben ist. Und Paulus weiß, das ist geschehen für ihn und für alle Leute, die daran glauben. Paulus ist davon tief bewegt. Er hat das für sich angenommen. Er hat verstanden, was das für ihn bedeutet. Und diese Tat verändert sein Denken und Empfinden. Und das prägt ihn so, dass er sich ähnlich verhalten will und kann. Er versteht, dass das wert sein kann, seine Freiheit und sein Leben aufzugeben, damit andere ewiges Leben bekommen. Deswegen kann er hier in einer ähnlichen Situation ähnlich handeln wie Jesus. Stell dir vor, Jesus wäre für dich gefangen und zum Tod verurteilt. Du wärst davon tief bewegt. Du hättest das für dich angenommen, hättest verstanden, was es für dich bedeutet. Und diese Tat würde dein Denken und Empfinden verändern und dich so prägen, dass du dich ähnlich verhalten willst und kannst. Das wäre eine Veränderung, wie Paulus sie durchgemacht hat, nur in deinem Leben. Paulus schreibt also als Gefangener und kann sich deswegen auch gut mit Onesimus identifizieren, der ja auch nicht frei ist. Das heißt, Paulus' Leben wird verändert vom Verfolger zum Verfolgten und jetzt wird auch seine Perspektive verändert. Er bekommt eine neue Sicht auf die Dinge. Verse 3 und 7 lese ich euch mal kurz vor. Ich wünsche euch Gottes Gnade oder Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Es hat mir viel Freude und Trost gebracht, Bruder, dass durch dich, deine Liebe, die Heiligen ermutigt worden sind. Das ist ja irgendwie so frommes Gesülze. So. Und man stellt sich die Frage, warum redet der so? Kann der nicht anders reden oder warum geht es um diese ganzen heiligen Worte oder so? Und als Verfolger damals hätten ihn genau diese Dinge in Rage gebracht, das zu hören, das von Leuten zu hören, dass sie so sind. Und jetzt macht ihn das Gleiche glücklich, Gnade und Frieden und Jesus. Warum bewegt es ihn so tief? Ich glaube, weil es das Zentrale in der Weltgeschichte ist und er das verstanden hat, dass die Beziehung von Jesus und das, was sie mit uns macht, dass die so wichtig ist. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Eckhard von Hirschhausen. Ihr findet es ganz auf Seite 1. Ich lese es euch kurz vor, deswegen müsst ihr gar nicht blättern. Jeder Mensch bastelt sich seine Weltsicht, die mal besser, mal schlechter zur Realität passt. Und Paulus, seine Perspektive auf die Welt wird ganz stark durch seinen Glauben geprägt. Er fängt an, die Welt immer in Verbindung mit Jesus zu sehen und von daher zu denken, mehr die Welt durch Gottes Augen zu sehen. Das heißt, er fängt an, sich zum Beispiel über andere Dinge zu freuen als vorher. Vers 7 und Vers 20, Beispiel dafür: Es hat mir viel Freude und Trost gebracht, Bruder, dass durch dich und deine Liebe die Heiligen ermutigt worden sind. Darüber freut er sich. Ja, Bruder, lass mich Nutznießer deiner Liebe zum Herrn sein. Mach mir doch diese Freude, Christus zuliebe. Er freut sich über geistliche Dinge. Er fängt auch an, für andere Dinge zu danken. Vers 4 und 5. Immer wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott, denn ich höre ja von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und deiner Liebe zu allen Heiligen. Er führt die Verhaltensveränderung von Philemon auf Gott zurück und sagt ihm Danke dafür. Wo siehst du vielleicht gelebten Glauben oder berührt es dich oder macht es dich dankbar? Paulus fängt an, anders zu bitten. Er betet für die Dinge, die Gott will. Er betet hier nicht für Reichtum und Kinder und Sicherheit für Philemon, was in der Zeit sicherlich auch Wünsche gewesen wären, sondern er betet für Glaubenswachstum. Er betet für Vertiefung der Liebe zu Jesus und zu den Geschwistern, weil er glaubt, das ist zentral, das ist wichtig. Und er fängt Dinge anders zu sehen, sie wahrzunehmen. Er nimmt die Beziehungen zu Philemon und Onesimus anders wahr. Auf einmal sieht er sie als Brüder. Und dann sieht er auch noch die Leute, die er selber zum Glauben geführt hat, wo er eine große Rolle mitgespielt hat, als seine Kinder. In anderen Briefen gibt es noch Timotheus und Titus, wo das ähnlich ist. Und diese Familienbeziehungen, diese geistlichen, kommen daher, dass er sagt, wir haben alle einen Vater in dem Schöpfer dieser Welt. Und durch Jesus sind wir adoptiert worden. Veränderte Perspektive haben wir gehabt und wir haben verändertes Handeln, das daraus kommt. Paulus wünscht sich, die Dinge zu tun, die Gott tun würde. Paulus selbst hat eine tiefe Erfahrung von Versöhnung und Vergebung erlebt. Er hat sich gegen Jesus selbst gewandt. Er hat Leute verfolgt und Jesus hat ihm das vergeben. Er wird sogar sein Mitarbeiter. Und das verändert seinen Charakter in der Tiefe, wie nur Gott es durch den Heiligen Geist kann. Und das bewirkt, dass er sich jetzt wieder für Versöhnung von den beiden einsetzt. Und genau das ist der Zweck des Briefes. Wahrscheinlich hat Onesimus den sogar selber überbracht und Paulus schickt Onesimus zu Philemon mit diesem Begleitbrief. In Vers 17 sehen wir ein bisschen, wie Paulus sich auch da reingibt und was er tut, damit Versöhnung stattfinden kann. Wenn du mich nun als Freund betrachtest, dann nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldet, dann stell es mir in Rechnung. Dadurch, dass es hier einen Konflikt gab und Onesimus weggelaufen ist und vielleicht auch vorher durch seine schlechte Arbeitsmoral oder was auch immer, ist Schaden entstanden, wirtschaftlicher Schaden. Und es gibt da einmal diese geistliche Ebene, dass irgendwie Vergebung stattfinden muss, aber es gibt auch eine finanzielle Komponente bei der ganzen Sache und die steht zwischen den beiden. Das war Verlust für Philemon und Paulus sagt, lass mich das bezahlen. Und es ist sogar wie so ein kleiner Vertrag, den ihr hier schreibt, weiß gerade nicht genau den Vers, aber ihr habt, dass Paulus mit eigener Hand was schreibt. Das ist wie eine Unterschrift unter einen Vertrag, dass er versichert, dass er dafür aufkommen wird. Und das ist genau das, was eigentlich Jesus am Kreuz macht. Und Paulus ahmt hier Jesus nach. Jesus bezahlt am Kreuz für eine Schuld, die kein anderer tragen kann. Und Onesimus ist ein Sklave und arm und lebt von der Hand in den Mund. Und Paulus sagt, ich mache das, was du an Schulden hast. Das nehme ich auf mich. Keine Ahnung, woher der sein Geld hatte, aber er hat die Bereitschaft, das zu tun. Und sagt, ich mach euch hier den Jesus, weil das gerade nötig ist und das sein muss. Wo hast du in deinem Leben Veränderung nötig? Und wie kann Jesus darin eine Rolle spielen? Wir schauen uns die zweite Person an, Philemon, vom Herrn zum Bruder. Das ist seine Veränderung. Zwei große Themen tauchen auf, Liebe und Glaube. Durch seine besondere Perspektive, die geistliche, fällt ihm bei Philemon was auf. Nämlich, dass da Liebe und Glauben zu Jesus und zu den Geschwistern ist. Und wie Gottes Liebe, Beziehung zu Gott und Liebe zu den Mitmenschen zusammenhängen, das zeigt echt eindrucksvoll der erste Johannesbrief. Und ich lese euch da ein paar Verse daraus vor. 1. Johannes 4, Vers 7, falls ihr es euch aufschreiben und nachher nochmal lesen möchtet. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Die tiefe Erfahrung der Liebe Gottes, die sich in Jesus zeigt, verändert Philemons Charakter in der Tiefe, wie nur Gott es durch den Heiligen Geist kann. In Jesus zeigt sich diese Liebe. Und Jesus verändert Paulus und Jesus verändert Philemon. Und Gott hat also Philemon diese Liebe und Glauben geschenkt und schenkt, dass sie zunehmen und sich praktisch zeigen. Nicht nur als Gefühle, sondern in der Tat. Und diese Taten sind dann wieder für andere sichtbar, wie für Paulus, und führen zu Dank gegenüber Gott. Glaube und Liebe sind gute Dinge und machen Gott Ehre, weil sie auf ihn verweisen. Was Paulus auffällt, wenn er an Philemon denkt, ist also Liebe und Glaube. Das zeichnet Philemon und seinen Charakter aus. Das ist was Besonderes. Was fällt anderen an dir auf, wenn sie dich beschreiben würden? Wofür würden sich andere bei Gott für deinen Charakter bedanken? Und genau hier, bei Glaube und Liebe, hakt Paulus mit seiner Bitte ein. Du bist doch einer der. Und jetzt wäre es doch stimmig, wenn du genau in diesem Fall deiner Liebe zu Gott und zu deinen Mitmenschen Ausdruck verleihst, indem du ihn aufnimmst und wie Familie behandelst. Und deshalb schreibt er, und ich fasse hier ein paar Verse zusammen, ich bitte dich für meinen geistlichen Sohn Onesimus, nimm ihn auf, wie mich. Jetzt aber nicht mehr als einen Sklaven, sondern viel mehr als das, als einen geliebten Bruder. Okay, Liebe leben heißt vergeben und aufnehmen in diesem Fall. Philemon und Onesimus haben diesen Konflikt und Paulus sagt, ihr müsst den lösen, ihr müsst daran, Leute. Klärt eure Beziehung, das ist einfach richtig und dran. Sie wissen genau, was passiert ist. Wir wissen es heute nicht. Es geht jetzt nicht genau aus dem Brief hervor. Aber Vergebung ist der Schlüssel. Und als Christen können wir Vergebungsspezialisten sein. Wer hat eine größere Erfahrung von Vergebung gemacht als wir? Wenn wir uns unserer ganzen Schuld gegenüber Gott bewusst werden und dann sehen, wie groß Gottes Vergebung ist, dann muss das doch Eindruck auf uns machen. Und diese Erfahrung muss uns doch ganz natürlich prägen. Und je mehr Schuld wir in unserem Leben entdecken, desto größer wird doch die Vergebung. Und dann können wir anderen sogar dankbar sein, wenn sie uns auf Schuld aufmerksam machen, weil wir um die Vergebung wissen. Diese erfahrene Vergebung befähigt uns dazu, anderen zu vergeben. So auch Philemon dazu, Onesimus zu vergeben. Er soll und kann ihn annehmen. Das, was an finanziellem Schaden entstanden ist, das nimmt ja Paulus auf sich, damit das nicht zwischen den beiden stehen muss. Die Schuld wird durch Vergebung beseitigt und der Schaden durch Wiederherstellung. Durch Paulus. Der Weg ist frei, dass Philemon und Onesimus sich einander begegnen können. Ganz anders als vorher, nicht mehr als Sklave, sondern als Bruder. Und da haben wir die gleiche geistliche Beziehung zwischen den beiden, wie hier bei den anderen schon. Wie mag Philemon damit gehen? Versetzt euch mal kurz in ihr rein. Nehmen wir an, Nichtsnutz wäre eine treffende Beschreibung für Onesimus. Vielleicht war Philemon ja sogar froh, dass Onesimus weg war. Und jetzt bittet der väterliche Freund Paulus ihn, Onesimus wie einen Bruder aufzunehmen, wie Familie zu behandeln. Ein Nichtsnutz willkommen zu heißen. Willkommen. Und das, weil Gott Nichtsnutze willkommen heißt. Wenn du vor so einer Herausforderung stehst, jemanden zu vergeben, jemanden anzunehmen, der es nicht verdient hat, schauen wir mal in Psalm 103, Vers 8, die folgenden Verse, fand ich da richtig stark zu. Da steht, barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel und über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Im Glauben strahlt Gottes Wesen auf uns ab. Und was bedeutet die Bitte von Paulus jetzt für Philemon und Onesimus? Auf der gesellschaftlichen Ebene ist Onesimus ein veränderter Sklave, jetzt nützlich. Und selbst wenn Philemon ihn freilässt, wird Onesimus wahrscheinlich in irgendeiner Form wirtschaftlich von ihm abhängig sein. Da ist noch ein Gefälle in der Beziehung. Aber auf der geistlichen Ebene sieht es ganz anders aus. Sie sind Brüder und Philemon soll ihn so annehmen, auf der gleichen Ebene. Und so sollen sie sich jetzt hauptsächlich sehen. Und das wird Auswirkungen auf die Beziehung. Es relativiert die gesellschaftliche Abhängigkeit und sorgt für familiäre Wärme und gegenseitigen Respekt in der Beziehung. Zu einem Bruder verhalte ich mich anders als zu einem Sklaven. Und ich verhalte mich anders zu meinem leiblichen Bruder als zu vielen anderen Leuten. Zu meinem Bruder bin ich einerseits direkter, weil ich weiß, der kann das schon ab. Und andererseits bin ich treuer, weil die Beziehung verfolgt mich halt mein Leben lang. Und wir haben gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen, von denen wir zehren, die uns geprägt haben. Und genauso ist das mit geistlichen Geschwistern. Wir haben das auch. Wir haben gemeinsame geistliche Erfahrungen, dadurch, dass wir an Jesus glauben und mit ihm verbunden sind. Und er Dinge für uns getan hat. Wenn wir an Jesus glauben, dann hat uns Gott, der Schöpfer, als Vater angenommen. Wir sind es einfach. Wir können uns das nicht erarbeiten. Auch nicht durch Nützlichkeit für ihn. Ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer habt ihr auch im Programmheft. Christliche Bruderschaft ist nicht ein Ideal, was wir zu verwirklichen hätten, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Das heißt, wir sind Geschwister. Wir sind Geschwister, wir sind Familie. Das ist Gottes Realität, das ist Gottes Sichtweise auf uns. Und jetzt dürfen wir das anwenden und ausleben. Zwei Fragen für dich. Für wen bist du ein Philemon? Jemand, der liebt, vergibt und annimmt. Und wer ist ein Philemon für dich, der liebt, vergibt und annimmt? Wir kommen zur dritten Person. Onesimus, der Nützliche, vom Nichtsnutz zum Nützlichen. Vers 11 beschreibt ihn, er war ein Nichtsnutz, als er noch bei dir war. Doch jetzt ist er für uns beide ein wirklich brauchbarer Mitarbeiter, ein rechter Onesimus geworden. Kennt ihr das in Filmen? Da gibt es manchmal so Szenen, ich nenne das einfach mal Veränderungszeitraffer. Vielleicht hat das auch noch einen cooleren echten Namen, wie das so heißt, aber das beschreibt es ganz gut, finde ich. Da ist so motivierende Musik läuft im Hintergrund und man sieht so schnell zusammengeschnittene Szenen, wie sich jemand positiv verbessert in irgendeine Richtung. Und ich mag das irgendwie mir so mal hier vorzustellen, dass das bei Onesimus passiert. Man sieht das Gefängnis, Paulus ist da, Und Onesimus kommt vorbei, will irgendwas von ihm, ist voll mürrisch, hat eigentlich keinen Bock und will aber sich nicht so ganz ihm geben, lässt sich vielleicht einladen zum Essen oder so und haut dann wieder ab, ist wochenlang nicht zu sehen. Und irgendwann kommt er wieder vorbei, ein bisschen offener, ein bisschen neugieriger, fängt an mit Paulus zu reden und fragt ihn, warum er überhaupt im Gefängnis ist. Und dann kommen die beiden auf Jesus zu reden, reden über verschiedene Dinge, kommen vom Hölzchen aufs Stückchen. Er geht wieder, kommt irgendwann wieder vorbei, das Gespräch geht weiter und irgendwann kommt er an den Punkt und merkt, ja, eigentlich, Paulus, hast du recht, mein Leben läuft jetzt nicht so gut. Und merkt, irgendwie brauche ich Hilfe. Und die beiden kommen auch über Gott ins Gespräch und er merkt, wow, ja, das ist eigentlich das, was ich brauche, eine Veränderung in der Tiefe. Irgendwann fängt Onesimus vielleicht an, am Anfang lässt er sich immer von Paulus durchfüttern, irgendwann bringt er mal vielleicht was vom Markt mit, macht dir eine kleine Freude, fängt von sich aus an, Fragen zu stellen, sich zu interessieren oder Hilfe anzubieten. Und irgendwann kommt es dahin, dass Paulus sagt, der ist ein wirklich brauchbarer Mitarbeiter geworden. Er ist ein wirklich guter Mann. Und er wächst mir ans Herz. Und wenn ich ihn jetzt zurückschicken muss oder will, dann merke ich, das ist mein eigenes Herz, dieser Mann. Diese Veränderung hat verschiedene Ebenen. Da ist einmal, dass er Christ geworden ist. Das ist die größte Veränderung, die ein Mensch durchmachen kann. Eine geistliche Veränderung, die nicht so leicht sichtbar ist. Dadurch, dass er Christ wird, ist er adoptiert und gehört zu Gottes Familie und wird Bruder von Paulus. Das ist die eine Ebene. Dann gibt es die Ebene vom Nichtsnutz zum Nützlichen. Unnütz klingt mega hart in unseren Ohren, aber wir sind auch Teil von einer Leistungsgesellschaft, die den Wert eines Menschen von seiner Nützlichkeit abhängig macht. Die sind eng miteinander verknüpft. Wer nützlich ist, ist wertvoll. Wer nicht nützlich ist oder nicht mehr nützlich ist, ist auch nicht mehr wertvoll, sondern eine Last für die Gesellschaft. Das ist sehr leicht, hier so zu denken. Aber der Wert von Menschen ist nicht abhängig von der Nützlichkeit, sagt uns Gottes Wort. Und deswegen können wir das hier mal auch als nüchternes Urteil einfach mal stehen lassen, dass seine Anwesenheit vielleicht vorher nicht so hilfreich war. Und durch den neuen Glauben verändert sich der Charakter in der Tiefe, die Motivationsstrukturen zum Positiven. Und seine Einstellung zur Arbeit scheint sich zu ändern, sodass er nützlich wird. Und Paulus hat in Epheser 6 ein Kapitel geschrieben, wo es auch darum geht, wie Sklaven sich zu verhalten haben in der Arbeit. Und Paulus kennt das und er wird Onesimus damit reingenommen haben und ihn gelehrt haben. Und ich lese euch ein paar Verse. Ab Vers 5. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Das ist eine neue Perspektive. Es gibt diesen obersten Herrn und der ist mein Freund und ich liebe ihn. Und ich will ihm zuliebe gute Arbeit machen. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tun, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und mit diesem Verständnis und dieser Einstellung zur Arbeit kann Onesimus ein treuer Mitarbeiter werden. Und er wird eine große Hilfe für Paulus und das wird er auch für Philemon sein. Und eine andere Veränderung ist auch noch da. Die habe ich erst recht spät entdeckt. Onesimus, am Anfang flieht er vor dem Konflikt und jetzt stellt er sich dem Konflikt. Er kann sich anders zu Problemen verhalten. Er läuft nicht mehr weg, sondern liefert sich Philemon aus in der Hoffnung, dass es gut wird. Er geht zurück ohne Gewähr, dass er freigelassen wird, ohne Gewähr auf ein Happy End. Vielleicht hat er diesen Brief tagelang, wochenlang dabei, während er zurückgeht zu ihm. Und Paulus kann diesen Brief nur schreiben, weil Onesimus bereit ist, zurückzugehen. Sonst gäbe es den Anlass nicht. Zum Schluss möchte ich euch ein Beispiel für ein verändertes Leben aus dem 20. Jahrhundert vorlesen, das ich richtig stark finde. Und es geht auch um zwei Themen, die hier drin sind, nämlich einmal Gefangenschaft und Vergebung. Ganz anders als hier, ihr merkt, es ist nicht auf eine Person gleich übertragbar, aber es zeigt, wie Gott damit zusammenhängt. Das ist aus diesem Buch, Unbroken heißt das, ist die Biografie von einem Typ, der heißt Louis Zapperini, war amerikanischer Leichtathlet, Soldat im Zweiten Weltkrieg, amerikanischer, und ist in die Kriegsgefangenschaft in Japan geraten, wurde dort von sadistischen Wärtern über Jahre gequält, besonders von einem, Watanabe heißt der, oder The Bird. Und das bringt ihn in Zorn, Hass und Angst. Aber er lässt sich nicht brechen, deswegen der Titel, und provoziert genau dadurch noch mehr Unterdrückung von den Wärtern. Er wird dann durch das Ende des Kriegs befreit, lebt danach frei, wird aber weiter von diesem Typen in Angstträumen verfolgt, leidet dadurch psychisch richtig stark, wird Alkoholiker und kommt dann zum Glauben an Jesus. Und jetzt lese ich euch was vor. Nach 200 Seiten, wo ich dann auch über die Gefangenschaft und die Brutalität gelesen habe, kommt man an den Punkt hier im Buch. An einem eisigen Herbstmorgen des Jahres 1950 ging Louis auf einer langen, geraden Straße auf einen Komplex nüchterner Gebäude zu. Als er sich dem Torbogen näherte, der den Eingang zu dem Gebäudekomplex markierte, zitterte er am ganzen Körper. Auf dem Bogen standen die Worte Sugamo-Gefängnis geschrieben. Und dahinter wartete Louis' Gefangenenwärter. Nach langen Jahren war Louis nach Japan zurückgekehrt. In den ersten Jahren nach dem Krieg war Louis von dem Gedanken besessen, nach Japan zurückzukehren, um den Mann umzubringen, der ihm das Leben zur Hölle gemacht hatte. Jetzt aber hegte er keinerlei Mordgedanken mehr. Er war nicht hergekommen, um sich zu rächen, sondern um eine Frage zu beantworten. Louis hatte erfahren, dass sämtliche Männer, die ihn gequält hatten, verhaftet und verurteilt worden waren und jetzt hier in Sugamo einsaßen. Er konnte ganz frei von Bitterkeit über seine Peiniger sprechen und an sie denken, doch ließ ihn eine Frage nicht los. Falls er sie je wiedersehen sollte, würde sein innerer Friede auch dann Bestand haben? Die ehemaligen Wachen, 850 an der Zahl, saßen im Schneidersitz auf dem Boden eines großen, kahlen Gemeinschaftsraums. Zunächst erkannte er niemanden. Dann sah er in einer der hinteren Reihen ein Gesicht, das er kannte, und dann noch eins und noch eins. Und da war auch der Quacksalber, der ein Gesuch eingereicht hatte, sein Todesurteil in lebenslange Haft umzuwandeln. Ein Gesicht fehlte. Der Bird war nirgends zu sehen. Louis fragte seinen Begleiter, was mit dem Bird geschehen war. Er erfuhr, dass man davon ausging, der ehemalige Sergeant, verfolgt, verbannt und verzweifelt, habe sich umgebracht. Diese Worte ließen Louis seltsam unberührt. Im Gefangenenlager hatte Watanabe ihn zu einem Leben unvorstellbarer Erniedrigung und Gewalt gezwungen. Dieser Mann hatte ihm seine Würde geraubt und Louis war nach Hause zurückgekehrt in ein Leben, das sich in der Dunkelheit verlor. Unablässig hatte er sich in der Erinnerung an den Bird aufgerieben. In einer Oktobernacht in Los Angeles jedoch war für Louis, wie Peyton Jordan es ausdrückte, der Tag angebrochen. In dieser Nacht war das Gefühl von Scham und Ohnmacht verschwunden, das seinem Bedürfnis zugrunde lag, den Bird zu hassen. Der Bird war nicht mehr länger sein Dämon, er war nur ein Mensch. Als Louis im Sugano-Gefängnis hörte, was mit Watanabe geschehen war, sah er nur noch eine verlorene Person, ein Leben, das jetzt für Erlösung nicht mehr zugänglich war. In ihm stieg ein Gefühl auf, das er für seinen Peiniger nie zuvor empfunden hatte. Erstaunt stellte er fest, es war Mitleid. Und gleichzeitig regte sich etwas anderes ganz sachte in ihm. Vergebung, wunderbare, anstrengungslose, vollständige Vergebung. Für Louis Zamperini war der Krieg zu Ende. Das ist Veränderung, die Jesus bewirken kann. Amen.